Wir wissen, dass Menschen, die mehr braunes Fett besitzen, und das ist teilweise genetisch, aber auch teilweise epigenetisch vorgegeben, dass diese Menschen auch vor Volkskrankheiten besser geschützt sind.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Isabel Weinert, Apothekerin und Redakteurin bei PZ PTA Forum. Heute geht es um körpereigenes Fett, das schlank macht. Das klingt nach Widerspruch in sich und diesen Widerspruch klärt für uns Tim Holstein auf, Endokrinologe und Stoffwechselforscher am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Hallo, Herr Holstein.
Moin, Frau Weinert.
Ja, freut mich sehr, dass wir uns sprechen zu diesem wichtigen Thema in Zeiten, in denen die Bevölkerung immer übergewichtiger wird. Sie erforschen Körperfett, das nicht dick macht, sondern eher schlank hält. Was ist über dieses braune oder beige Körperfett bekannt und welche Wirkungen hat das?
Ja, also ich bin absoluter Fan von braunem Fettgewebe. Warum? Weil braunes Fettgewebe ist die Heizung unseres Körpers, nicht der Batteriespeicher wie das weiße Fettgewebe, also die Hüftpolster, die wir alle loshaben wollen, sondern das braune Fettgewebe, das verbrennt Energie, es verbrennt Zucker und Fette, um uns warm zu halten. Denn wir haben ja nicht in unserer Umgebung die ganze Zeit eine Außentemperatur von 37 Grad. Und deswegen muss unser Körper die ganze Zeit dafür sorgen, dass wir unsere Körperkerntemperatur stabil halten. Deswegen hat die Evolution uns eine Heizung eingebaut und das ist das braune Fettgewebe. Man hatte immer gedacht, erwachsene Menschen haben das nicht. Wir wussten, dass Babys das haben. Das wussten wir schon seit 100 Jahren ungefähr. Und Babys können halt nicht so gut Muskelzittern machen. Das ist auch eine Möglichkeit, um Wärme zu erzeugen. Und dann hat man aber vor 15 Jahren entdeckt, dass auch erwachsene Menschen braunes Fett besitzen. Und seitdem ist die Forschung so richtig durch die Decke gegangen, weil natürlich da sich viele Möglichkeiten entwickeln, die Heizung vielleicht ein bisschen mehr aufzudrehen, ein bisschen größer zu machen und damit den Stoffwechsel anzukurbeln und mal eine ganz andere Möglichkeit zu schaffen, Energie zu verbrauchen, als zum Beispiel nur Sport zu machen.
Okay, welche Wirkungen hat dieses braune Fett denn noch über seine Heizöfchenfunktion hinaus?
Wir wissen, dass Menschen, die mehr braunes Fett besitzen, und das ist teilweise genetisch, aber auch teilweise epigenetisch vorgegeben, dass diese Menschen auch vor Volkskrankheiten besser geschützt sind. Und eine wichtige Volkskrankheit ist zum Beispiel Typ-2-Diabetes. Und da hat sich mehr braunes Fett als besonders hilfreich erwiesen. Menschen mit viel braunem Fett können eine um bis zu 50% niedrigere Wahrscheinlichkeit haben, Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Mhm. Es gibt auch positive Anzeichen, dass braunes Fett auch das Risiko für Bluthochdruck senkt, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senkt, für Fettstoffwechselstörungen senkt. Und es gibt sogar ein paar Hinweise, dass vielleicht auch die Entstehung von Krebs durch mehr braunes Fett gehemmt werden kann.
Das ist wirklich spannend. Welche Rolle spielt die Menge dieses braunen Fetts jetzt denn bei dem sogenannten verschwenderischen und beim sparsamen Stoffwechseltyp, die Sie in Ihrem neuen Buch beschreiben, das Kuchenparadox?
Ich muss da vielleicht noch mal zur Erklärung zu sagen, dass ich über das braune Fett oder dass ich auf das braune Fett über Umwege gekommen bin. Und zwar, ich habe in den USA geforscht zu dem Thema Stoffwechseltypen. Wir wollten herausfinden, warum manche Menschen so viel essen können, wie sie wollen, und nicht dick werden, während andere schon vom Anschauen des Kuchens zunehmen. Und dort haben wir dann wirklich unterschiedliche Stoffwechseltypen identifizieren können. Wie Sie schon gesagt haben, einerseits so verschwenderische Stoffwechseltypen mit einem schnellen Stoffwechsel, die essen können, was sie wollen. Ja. Und dann die sparsamen Stoffwechseltypen mit einem ja eher langsamen Stoffwechsel. Und wir haben dann in vielen Studien diese Stoffwechseltypen weiter untersucht und konnten halt in einer Studie zeigen, dass diese Verschwendertypen mehr aktives braunes Fett besitzen. Und dieses braune Fettgewebe ist halt bei diesen Typen stärker ausgeprägt und sorgt dann dafür, dass sie im Prinzip ihre Kalorien nach dem Essen einfach wegverbrennen. Weil, was ist super spannend, das haben Kollegen aus München gezeigt, das braune Fettgewebe, das ist ja unsere Heizung und wird bei Kälte aktiviert. Mhm. Ne? Wenn uns kalt ist, wird es aktiviert. Und das ist auch eine Möglichkeit, das zu trainieren. Aber das braune Fettgewebe wird auch nach Nahrungsaufnahme aktiviert. Und wenn man jetzt sehr viel davon hat, dann verbrennt man halt seine Kalorien, die man gerade gegessen hat, im Prinzip wieder weg. Also natürlich nicht alle, aber schon einen relevanten Teil, und das konnten wir auch zeigen.
Ja.
Und das ist halt sehr spannend, weil das dann letztendlich auch erklärt, warum manche Menschen nach dem Essen vielleicht so anfangen zu schwitzen und ihnen sehr warm wird. Und ich hatte gerade letzte Woche einen Patienten mit Untergewicht bei mir in der Sprechstunde, 20-jähriger Mann, so ein bisschen schlaksig, groß gewachsen, und der kam zu mir mit einem Body Mass Index so von 17 und hat darüber geklagt, dass er nicht zunimmt, egal was er macht. Er hat auch schon so hochkalorische Trinknahrung benutzt und eine Ernährungsberatung durchgeführt. Er isst im Prinzip, sagt er jedenfalls, die ganze Zeit und auch sehr viel, und trotzdem nimmt er nicht richtig zu. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, nach dem Essen, merken Sie da irgendwas? Und da hat er mir wirklich gesagt, nach dem Essen wird mir immer super warm und ich fange an zu schwitzen. Und das jetzt, also ich bin nicht der Einzige, dem das schon aufgefallen ist. Es gab auch andere Forschungsarbeiten, die das gesehen haben, dass diese Leute, die irgendwie Probleme haben, Gewicht zuzunehmen, über dieses Wärmegefühl nach dem Essen berichten. Also sehr spannender Zusammenhang, der sich da mit dem braunen Fett ergibt.
Okay, das heißt, zum Teil ist das dann auch veranlagungsbedingt, also genetisch bedingt, wie viel braunes Fett man hat?
Richtig, genau. Also die Gene geben das so ein bisschen vor. Wir haben uns diese Gene übrigens vom Neandertaler geklaut, als wir damals als Homo sapiens aus Afrika ausgewandert sind. In Afrika brauchten wir jetzt noch keine große Heizung. Das heißt, da hatten wir nicht so wirklich viel braunes Fett. Die Neandertaler, die haben schon im Norden gelebt, da wo es kälter ist. Und da haben wir uns mit denen vermischt, haben uns die Gene geklaut und konnten auch dann im Norden, in den kälteren Regionen, besser überleben. Das war wahrscheinlich ein Anpassungsvorteil, den wir hatten. Und es gibt jetzt halt Gene, die das braune Fett regulieren. Davon kann man mehr oder weniger haben und dann entsprechend mehr oder weniger aktives braunes Fett. Wir wissen aber auch, dass die Epigenetik eine super wichtige Rolle spielt. Und das finde ich auch nochmal besonders spannend. Epigenetik bedeutet ja, dass man schon durch das Verhalten kurz vor der Geburt, also das Verhalten der Eltern kurz vor der Geburt, aber auch während der Schwangerschaft eventuell nochmal was ändern kann an der Menge des braunen Fettes. Und man konnte wirklich zeigen, das konnten Forscher aus dem Universitätsspital in Zürich zeigen, dass wenn der Mann, interessanterweise dreht es sich dabei um den Mann, wenn der Mann vor der Zeugung regelmäßig in eine kalte Umgebung geht, dann wissen wir, dass dann das Spermium im Mann merkt, okay, ich muss mich vorbereiten auf eine kalte Umgebung. Und das gibt dann diese Information weiter an das Neugeborene, das dann automatisch mit mehr braunem Fett auf die Welt kommt. Und in dem Kontext haben die Forscher das untersucht an Mäusen und konnten das mechanistisch einmal darstellen. Andererseits haben sie aber auch dann bei Menschen geguckt, sind denn Menschen, die vielleicht im Winter gezeugt wurden, tendenziell schlanker und haben mehr braunes Fett? Und es ist in der Tat so. Und das wurde nochmal bestätigt von einer Studie im letzten Jahr aus Japan, die sich da nochmal Temperaturdaten angeschaut haben, als Menschen gezeugt wurden und dann auch wirklich zeigen konnten, wenn jetzt die Männer eher einer kälteren Umgebung ausgesetzt waren, bevor sie das Kind gezeugt waren, dann hatten die Kinder mehr braunes Fett und auch eher einen verschwenderischen Stoffwechseltyp, denn das wurde dort auch untersucht.
Dann kommen wir doch direkt zu der Frage, wie kann man Menschen in der Apotheke beraten, die frustriert berichten, dass sie schwer abnehmen und wenn sie mal abgenommen haben, schnell wieder zunehmen. Welche Strategien können denn diesen Menschen zum dauerhaften Abnehmerfolg helfen, auch aber nicht nur in Bezug auf das braune Fett?
Also das ist natürlich eine ganz schwierige Sache, weil keine einzige Lösung wird jetzt helfen. Ne? Man muss sich immer so ein Potpourri aus verschiedenen Strategien zusammenlegen. Wir haben ja auch uns durch die Stoffwechseltypen weiter erfahren, dass nicht für jeden jede Strategie optimal hilft. Ne?
Ja.
Und man muss also den individuellen Stoffwechsel, das individuelle Ernährungsverhalten dann mit berücksichtigen. Deswegen sind allgemeine Tipps immer schwierig. Aber generell würde ich sagen, dass verschiedene Möglichkeiten, also zur Aktivierung des braunen Fetts, genutzt werden könnten. Ich bin ja immer ein großer Fan von Kälteexposition. Ich denke, wir sind im Prinzip hier in unserer Komfortzone, haben wir uns gut eingerichtet als Mensch und wir wollen ja auch nicht mehr so wirklich raus, ist ja gemütlich, ne? Wir haben ja immer schöne warme Umgebung, eine schöne warme Dusche, wir steigen in ein Auto ein, müssen uns nicht bewegen und kommen nicht mehr so wirklich mit unserer Umwelt, wo wir eigentlich herkommen, evolutionsbiologisch, in Kontakt und haben uns so ein bisschen abgekapselt. Und unser Stoffwechsel, der geht dadurch aber ein bisschen kaputt, denn er braucht immer diesen Reiz von außen, um sich zu kalibrieren. Ja, und dazu zählt zum Beispiel auch das braune Fett zu dem Stoffwechsel. Das heißt, Kälteexposition ist ein Tipp. Dann wissen wir auch, dass bestimmte Nahrungsmittel das braune Fett aktivieren können. Warum, weiß ich nicht, aber es gibt wirklich Chili insbesondere mit dem Inhaltsstoff Capsaicin, der das braune Fett aktivieren kann.
Ja.
Und das heißt, sowas kann man dann nutzen. Man kann seine Speisen vielleicht etwas schärfer würzen. Es gibt auch solche Abkömmlinge vom Chili, die nicht so scharf sind, die nennen sich Capsinoide.
Ja.
Das gibt es auch in Tablettenform. Sowas kann man vielleicht nutzen. Da hat auch eine Studie gezeigt, dass man dadurch sein braunes Fett aktivieren kann. Dann, was auch noch wichtig ist, man kann auch seinen Stoffwechsel anders ankurbeln, jetzt rein als rein über das braune Fett, zum Beispiel, indem man sich sehr proteinreich ernährt.
Ja.
Wir wissen nämlich, dass Proteine vom Körper sehr schwer zu verdauen sind. Und das kostet den Körper eine ganz schöne Menge Energie, die Proteine aufzuspalten und ja, dem Körper zugänglich zu machen. Und das sind bis zu 30% Verdauungsenergie, die durch Proteine entstehen.
Wow.
Das heißt, wenn man sich sehr proteinreich ernährt, dann hat man tendenziell schon mal eine hohe Verdauungsenergie und kann sozusagen seinen Stoffwechsel da ankurbeln.
Ja.
Und ich empfehle auch unverarbeitete Nahrung generell, weil unverarbeitete Nahrung hat auch die Eigenschaft, dass unser Körper mehr tun muss, um sie zu verdauen. Denn unverarbeitete Nahrung ist von der Natur immer gut verpackt, sage ich immer. Also da sind viele Ballaststoffe drin, die der Magen- und Darmtrakt kommt jetzt nicht sofort an den Zucker ran. Man muss da ziemlich viel Enzyme produzieren, um das alles zu verdauen. Das ist ganz anders als bei Fertignahrung, die im Prinzip schon vorverdaut ist oder sehr stark gekochte, zubereitete Nahrung, wo unser Körper nicht mehr so viel tun muss. Also Rohkost, unverarbeitete Nahrung hat da halt einen Vorteil und kann unsere Verdauungsenergie auch noch erhöhen. Und dann bin ich auch ein großer Freund davon, auf Mahlzeiten-Timing zu achten. Das bedeutet, man sollte möglichst, wenn es geht, seine Hauptmahlzeit morgens essen. Denn wir wissen, wenn man zwei Mahlzeiten isst, einmal morgens und einmal abends, bei der Mahlzeit, die man morgens isst, verbraucht der Körper automatisch mehr Energie.
Ja.
Ne, die Verdauungsenergie ist dort höher. Und das heißt, da kann man auch noch ein bisschen ansetzen. Das heißt, abends eher kleinere Mahlzeiten essen. Ich weiß, das ist für viele sozial natürlich nicht so kompatibel. Ne? Abends geht man mit den Kollegen mal schön was essen und so. Aber da kann man dann vielleicht eine andere Speise wählen. Eher einen leichten Salat als jetzt den deftigen Rindergulasch oder so. Ich habe noch einen Tipp sonst.
Gerne.
Und zwar, was ich auch empfehle, ist Intervallfasten. Ich bin ja selber ein großer Freund des Intervallfastens. Und ich denke, dass uns das Intervallfasten vor allen Dingen dazu anleitet, jetzt nicht dauernd immer zu snacken. Ne?
Ja.
Weil das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Ne? Da bringt die eine Kollegin auf der Arbeit jetzt einen Kuchen mit, hat Geburtstag und am nächsten Tag hat der nächste schon wieder Geburtstag und ja, jeder kennt es.
Mhm.
In der Mitarbeiterküche steht immer was Leckeres und am Ende ist man dann doch da verleitet, was zu essen. Und wenn man sich aber an das Intervallfastenregime hält, ne, viele kennen ja das 16:8 Fasten, dann hat man da halt einen Vorteil, weil dann hat man ganz klar einen Plan, okay, ich esse nur von dann bis dann und in der restlichen Zeit nicht und kommt dann damit eventuell besser klar und man kommt auch in den Genuss der Vorteile des Intervallfastens, weil Fastenzeiten stimulieren unsere metabolische Flexibilität. Das heißt, unser Körper lernt durch Intervallfasten schneller von Zucker auf Fettverbrennung umzuschalten.
Ah.
Und er aktiviert auch die Autophagie. Das ist ein Prozess, den kann man im Prinzip als Zellreinigung unseres Körpers verstehen, dass wenn unser Körper keine Nahrung von außen bekommt, dann guckt er mal so in den Körperzellen, na, da liegen irgendwelche fehlgefalteten Proteine, die werde ich jetzt mal auseinanderbauen und nutze sie wieder, um neue Proteine zu bauen. Ne? Also er macht im Prinzip ein Recycling von seinem Zellschrott und das kann man damit auch aktivieren. Und wir wissen, dass Autophagie halt positive Effekte auf die Gesundheit hat.
Nochmal zur Kälte zurück. Wenn ich da jetzt in der Apotheke stehe und will diesen Tipp geben, soll ich da sagen, täglich eine Minute den ganzen Körper abbrausen zum Beispiel? Und welche Menschen dürfen das nicht einfach so?
Ja, also generell sollte man immer langsam anfangen. Ne? Ich bin immer ein Freund davon, sogenannte Kältesnacks in seinen Alltag einzubauen. Das bedeutet jetzt im Winter, jetzt ist ja schon langsam Frühling, aber im Winter vielleicht nicht so sich so dick einzupacken, wenn man mal zum Supermarkt kurz gehen muss oder noch mal eine Runde um den Block geht mit dem Hund. Da kann man vielleicht einfach mal eine Lage weniger Kleidung anziehen oder mal die Jacke weglassen und gucken, wie einem das bekommt.
Mhm.
Und man kann auch in kälteren Räumen schlafen. Wir wissen, dass in einem 19 Grad kalten Raum zu schlafen mit einer dünnen Decke auch schon das braune Fett aktivieren kann und den Stoffwechsel antreiben kann. Da gab es Studien, die das gezeigt haben. Man muss jetzt also nicht direkt immer Eis baden.
Ja,
ne?
Ja.
Kalten Duschen sind auch möglich. Ich dusche zum Beispiel auch jeden Tag nur kalt. Und man muss aber jetzt nicht sofort super kalt duschen. Ne? Man kann erstmal so lauwarm duschen vielleicht oder warm und kalt, also Wechselduschen. Mhm. Und dann vielleicht auch erstmal nur in den Beinen anfangen, so wie die typischen Kneippschen Güsse. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man individuell an sein eigenes Leben so ein bisschen anpassen kann. Und generell bei Kälte wäre ich immer vorsichtig, wenn ich schon vorher Herz-Kreislauf-Erkrankung habe oder sehr hohen Blutdruck, der nicht gut kontrolliert ist, oder Herzrhythmusstörung, dann muss man vorsichtig sein und dann erstmal zum Arzt gehen, um das weiter abklären zu lassen. Insbesondere, wenn man so Eisbaden oder sowas macht, weil ja, da natürlich der Kälteschock am stärksten ist, ne?
Alles klar, super. Dann die letzte Frage. Welche bekannten Medikamente wirken auf die Menge an braunem Körperfett und an welchen Substanzen wird diesbezüglich geforscht? Was könnte es da in Zukunft geben?
Ja, das ist eine super spannende Frage. Also man hat natürlich die ganze Zeit schon geguckt, können wir Medikamente entwickeln, die braunes Fett aktivieren. Also wir wissen, dass zum Beispiel braunes Fett aktiviert wird über sogenannte Beta-Rezeptor-Agonisten, also Adrenalin, Noradrenalin, ne? Die spielen eine wichtige Rolle,
ja,
der sogenannte Sympathikus. So, und da hat man geguckt, kann man da spezifische Beta-Rezeptor-Agonisten entwickeln? Das hat aber nicht geklappt. Die haben zwar braunes Fett aktiviert, aber die haben auch die Herzfrequenz gesteigert und den Blutdruck. Und das wollen wir natürlich nicht, weil auf natürlichem Weg, wenn der Körper das selber aktiviert, das braune Fett, dann passiert das nicht. So. Und es gibt jetzt aber die neuen Abnehmspritzen und auch welche, die jetzt entwickelt werden, die wahrscheinlich das braune Fett aktivieren und dann nochmal zusätzlich Gewichtsverlust machen.
Ja.
Und da gibt es insbesondere Präparate, die jetzt Glucagon enthalten. Da kommen auch bald welche auf den Markt oder werden jedenfalls gerade untersucht. Glucagon in hoher Dosis kann einen positiven Stoffwechseleffekt haben. Und ein weiteres Präparat, was sich auch in Entwicklung befindet, ist eine Abnehmspritze, die Amylin enthält. Das ist ein Hormon, was auch in der Bauchspeicheldrüse produziert wird, da wo auch Insulin produziert wird.
Ja.
Und Amylin hat auch einen Effekt auf das braune Fettgewebe. Und ein Hormon, was ich am spannendsten finde, das ist das Hormon FGF21, Fibroblast Growth Factor 21. Das wird in der Leber hauptsächlich gebildet. Und wir konnten zum Beispiel in unserer Stoffwechseltypenforschung zeigen, dass die Menschen mit verschwenderischem Stoffwechseltyp einfach viel mehr FGF21 bilden. Und FGF21 aktiviert das braune Fettgewebe.
Ah.
Und es hat jetzt eine Firma auch dieses FGF21 nachgebaut und daraus ein Medikament entwickelt, was man zum Beispiel gegen Fettleber einsetzen will, weil wir wissen, das hilft da ganz gut. Aber ich denke auch daran, das könnte sich so richtig noch entwickeln als ein Medikament, um Menschen mit sparsamem Stoffwechseltyp zu einem verschwenderischen Stoffwechseltyp zu verhelfen. Also da bin ich sehr gespannt, was die nächsten Jahre in der Forschung zeigen.
Super, also ein ausgesprochen spannendes Thema. Vielen Dank, Herr Heustein, dass Sie uns als Experte zur Verfügung gestanden haben. Bedanke
Danke.
Ich mich ganz herzlich und ja, wir werden am Ball bleiben.
So machen wir das. Bis dahin.
Tschüss.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.